Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wir müssen über dieses Thema reden, Gemeinde, oder darf ich es so persönlich machen, unsere, und ich sage eure Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Fragezeichen, aber ihr seht auch das Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr über dieses Thema nachdenkt, aber wer wünscht sich das nicht als Kind Gottes, als Christ? Dass die Gemeinde, dass die Gemeinschaft der Glaubenden eben ein Stück Himmel auf Erden ist. Und ich glaube, damit verbinden wir ganz, ganz viel. Und da können wir auch unsere Gedanken einfach mal laufen lassen und Fantasie entwickeln, was dazugehören würde für mich, damit die Gemeinschaft der Glaubenden, der Kinder Gottes, für mich ein Stück Himmel auf Erde ist. Wir haben es gerade vorhin gehört, der Mutter-Kind-Kreis hat sich zu einem momentan himmlisch entwickelt oder ein Stück Himmel auf Erden ist es geworden. Aber warum, möchte ich uns auch fragen, und ich bin jetzt auch schon lang genug Pastor in verschiedenen Gemeinden gewesen, warum erleben wir das mitunter so wenig? Oder manchmal nur so eine gewisse Zeit bis zum nächsten Konflikt, bis zur nächsten Krise? Was läuft denn da eigentlich verkehrt unter uns? Was läuft da schief in der Gemeinde Jesu? Und wenn wir Gemeinde als ein Stück Himmel auf Erden vielleicht gerade erleben, dann müssen wir uns fragen, wie können wir das eigentlich verlängern? Oder wie könnten wir das vertiefen? Wie könnten wir schaffen, dass das anhält und dass es uns nicht wieder verloren geht? Welche Rolle spielen eigentlich wir als Kinder Gottes in dem ganzen Geschehen? Und welche Aufgabe hat Gott sich selber vorbehalten, dass er sagt, das werde ich für euch erfüllen, damit Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist oder sein kann? Weil ich glaube, das ist ja gerade die Idee von Gott, oder? Nicht, dass er sieht, diese Welt hier, die hat sich von mir getrennt und ich habe zumindest meine Kinder Gottes und diese Kinder Gottes möchte ich, solange sie auf dieser Welt zu leben haben, denen möchte ich ein Stück Himmel auf Erden geben, damit sie überleben können, damit sie freudig leben können. Also Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden, ist Gottes Idee, Jesu Idee für uns Kinder, für seine Gemeinde. Also wir müssen darüber reden. Aber zunächst einmal möchte ich uns einladen, dir uns etwas vorzustellen. Ich glaube, hier in Baden-Württemberg ist es noch nicht ganz so schwierig wie in anderen Bundesländern, weil und die Ferienzeit noch nicht ganz so lange weg ist. Aber manchmal sind auch 2-3 Wochen schon lange nicht. Vor allen Dingen, wenn man Anfang der Sommerzeit schon Ferien gemacht hat, dann denkt man sich, eigentlich bräuchte ich jetzt wieder Urlaub. Also stell dir vor, ein wohlverdienter Urlaub wartet auf dich. Die Corona-Richtlinien lassen das zu, dass wir in Urlaub fliegen können. Und du hast eine Reise nach Griechenland gebucht. Ich weiß nicht, wer war schon einmal in Griechenland oder auf den verschiedenen Inseln? Ah, doch, sind doch einige hier, nicht? Und da ist Sonne und Strand und du weißt, ach, das wird schön. Eine Reise nach Griechenland und irgendwie passt der Slogan auch ganz gut, der heißt nämlich Himmel auf Erden. 2 Wochen Griechenland, Sonne und Strand, Himmel auf Erden, so wirbt das Reisebüro. Und das passt ja irgendwie auch zu uns Christen, nicht mit Himmel haben wir es gerne, auf der Erde leben wir. Also du meldest dich an und deine Vorfreude ist groß, als du am Flughafen ankommst, das Gepäck ist eingecheckt, Flugticket hältst du in der Hand und du betrittst ganz erwartungsvoll die Wartehalle und als du die Wartehalle betrittst, bist du erstaunt und bleibst wie angewurzelt erstmal stehen. Weil die Wartehalle ist voll mit Menschen. Das ist noch nicht das, was einen im Erstaunen versetzt. Das erlebt man immer wieder, wenn man zum Flughafen kommt. Aber du schaust dich um und du kennst jeden Einzelnen, der da am Schalter steht und Urlaub nach Griechenland, Himmel auf Erden gebucht hat. Es sind alles deine Geschwister aus der Gemeinde. Stell dir das vor, wie wird es dir dann gehen? Du hast 2 Wochen Himmel auf Erden gebucht und du stehst da in der Wartehalle und du bist umgeben von all deinen Geschwistern aus der Gemeinde. Würdest du im Stillen seufzen, ob das gut geht? Oder würdest du sagen, alles nur das nicht? Oder würdest du sagen, warum denn nicht, da freue ich mich, das wird ja noch toller. Himmel auf Erden mit den Geschwistern in der Gemeinde in Griechenland. Meine Güte, das wird eine richtig tolle Zeit. Wie wird es dir damit ganz persönlich gehen? Wie dem auch sei, wie es auch sein mag, über Gemeinde Jesu im Allgemeinen oder Speziellen als Ortsgemeinde kann man ja ganz unterschiedlich denken und je nach Erfahrung, die man mitbringt über Gemeinde Jesu, und es gibt ja auf der Blumenwiese Gottes mittlerweile viele Gemeinden, unterschiedliche Gemeinden. Und je nach Erfahrung und Prägung wirst du über Gemeinde positiver oder negativer reden. Aber auf jeden Fall der Apostel Paulus, der freut sich. Und er freut sich, wenn er an Griechenland denkt. Und er freut sich nicht nur über das Land Griechenland, sondern er freut sich besonders über eine Stadt, die Stadt Thessalonich. Und er freut sich aber nicht nur über die Stadt Thessalonich, sondern er freut sich im Grunde, im Kern, über die Gemeinde dort in Thessalonich, die er gegründet hat und wo er nun sieht, wie diese Gemeinde mit Gott lebt. Thessalonich ist das heutige Saloniki in Griechenland. Und für den Paulus ist die Gemeinde dort im heutigen Saloniki, ich darf es wirklich so sagen, ein Stück Himmel auf Erden. Und das macht er gleich klar in seinem ersten Brief, Thessalonicher, gleich im Briefkopf die ersten drei Verse. Und die wollen wir mal miteinander lesen. Das ist der Predigttext als Grundlage für das heutige Thema Gemeinde, unsere Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Ihr könnt es ja vorne mitlesen. Da schreibt Paulus also im 1. Thessalonicher gleich im Briefkopf die ersten drei Verse. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesu Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet. Und wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, und jetzt nennt er drei Dinge, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Ganz kurz zum Hintergrund, dann wenden wir uns diesem Text zu. Ihr habt die Landkarte hier vor Augen, Apostelgeschichte 17, in den ersten Versen können wir lesen, wie Paulus diese Gemeinde gegründet hat. Aus seiner zweiten Missionsreise kommt Paulus in diese bedeutende Handelsstadt und mutig und entschlossen, so wie wir ihn kennen, predigt er das Evangelium. Reaktionen bleiben nicht aus und wie immer, wenn das Evangelium zu den Leuten kommt, sind die Reaktionen unterschiedlich. Und so auch hier. Menschen kommen zum Glauben und ganz interessant, wer zum Glauben kommt in Thessalonich, in dieser Zeit, als Paulus die Gemeinde gründet. Es wird uns berichtet in Apostelgeschichte 17. Wir lesen, dass einige Juden zum Glauben gekommen sind. Das heißt also Menschen, die den alttestamentlichen Gott kennen, die Jahwe kennen, die das Alte Testament in der Hosentasche oder hier als Buch oder als Schriftrolle vor sich haben. Und dann heißt es auch, dass einige Griechen zum Glauben gekommen sind. Also die mit ihrer Mysterienreligionen und mit ihrer großen Götterwelt und Zeus und allem, wie die alle so heißen, die da auf dem Olymp irgendwie darum leben oder tanzen oder wirken, die kommen auch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und dann wird besonders etwas betont, was uns hellhörig machen sollte. Da heißt es, eine große Zahl der vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt kamen zum Glauben. Wie würdet ihr euch diese vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt vorstellen? Vielleicht mit einem großen Hut, nicht festlich schön, immer adrett gekleidet. Weiß nicht, ob damals schon High Heels gab. Aber auf jeden Fall ist da viel Geld da, ist eine hohe Position da. Vielleicht auch durch die Männer, vielleicht aber auch selbst. Das wissen wir nicht so genau. Aber ihr Lieben, ist das nicht eine interessante Zusammensetzung der Gemeinde, die hier in Thessalonich passiert? Die haben sich nicht gesucht. Die hat Gott einfach so zusammengestellt. Wie gesagt, Griechen, die das Alte Testament kannten, Juden, die das Alte Testament kannten, die Griechen, die in ihren Mysterienreligionen behaftet waren und dann ganz vornehme Frauen. Und ich frage mich, wo sind die Männer geblieben? Damals gab es schon nicht, dass die Frauen stärker die Gemeinde Jesu geprägt haben und gelebt haben als die Männer. Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden, würdet ihr sagen, Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Ich würde mir erstmal ein Fragezeichen setzen. Warum? Weil ein Selbstläufer ist das nicht. Wir können uns auch den Gemeindealltag vorstellen, wie das aufeinanderprallt, oder? Die einen kennen schon das Alte Testament, kennen Jahwe, wissen um die Prophezeiung zum Messias, Jesus. Die Griechen müssen sich erstmal von ihren Göttern lösen. Und die Frauen, ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben, wenn sie in den Gottesdienst kamen und die Männer sind daheim geblieben. Kein Interesse gezeigt haben, vielleicht sogar verboten haben, die Frauen haben sich vielleicht trotzdem durchgesetzt. Also das war sicherlich kein Selbstläufer. Und wir lesen dann auch später, dass Paulus schreibt, er musste die Stadt rechtzeitig verlassen. Wie gesagt, das Evangelium hat immer verschiedene Reaktionen. Und die große Frage war, was wird aus dieser Gemeinde, aus den Juden, aus den Griechen und aus den vornehmen Frauen? Gott sei es gedankt, die Gemeinde festigt sich auch durch schwierige Zeiten hindurch. Und dann schreibt Paulus ihnen einen Brief. Und in diesem Brief fängt er so an, wie wir es eben gelesen haben. Und er schreibt dann weiterhin noch wunderbar, ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis und mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das heißt, diese Gemeinde in Thessalonich, die hat eine Ausstrahlungskraft gehabt. Die hat eine Wirksamkeit Gottes hineingehabt in die Gebiete, in ihre Umgebung hinein. Und Paulus dankt Gott dafür und sagt, ihr, ich sage es in meinen Worten, ihr seid ein Stück Himmel auf Erden. Ausrufezeichen. Und jetzt ein Bogen zu uns. Und wir, wenn ihr jetzt über eure Gemeinde, wenn ich über meine Gemeinde in Heidelberg berichten müsste oder ihr untereinander berichtet, würdet ihr sagen, wir sind eine Gemeinde, die ein Stück Himmel auf Erden ist. Würdet ihr eher ein Fragezeichen setzen oder eher ein Ausrufezeichen? Lasst uns in den Text hineinschauen. Sie beantwortet uns Fragen, wann eine Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist. Das hat viel mit Gottes Bodenpersonal, oder ich möchte eigentlich sagen Botenpersonal zu tun. Wir sind ja Boten Gottes. Aber letztendlich kann nur die Gemeinde auf dieser Erde ein Stück Himmel auf Erden sein. Und das hat ganz viel mit Gott selbst zu tun. Lassen wir uns mal auf diese Reise nach Griechenland in die Gemeinde in Thessalonich mit hineinnehmen. Ein erster Hinweis, fangen wir mit Jesus, mit Gott selbst an. Gemeinde ist deshalb ein Stück Himmel auf Erden. Und da habe ich lange überlegt, wie ich diesen ersten Punkt wörtlich fassen soll. Ich habe es jetzt mal so gefasst, weil die Gemeinde in Gott ihr Dasein hat. Ich will es gleich dann auch noch erklären. Gemeinde ist ein Stück Himmel auf Erden, weil sie in Gott ihr Dasein hat. Paulus und Silvanus und Timotheus, so heißt es hier, lesen wir an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Erst kommt der Absender, das Streamteam, drei Personen, Paulus, Silvanus, Timotheus. Dann der Adressat, ganz normaler Briefkopf, wie das in der Antike normal war, an die Gemeinde in Thessalonich. Am Ende dann der übliche Gruß, Gnade sei mit euch und Frieden. Wäre alles schön recht und gut und ganz einfach für die Zuhörer und die Leser damals ganz normal gewesen. Wenn dann nicht in der Mitte plötzlich ein Zusatz eingefügt ist, der da eigentlich erstmal nichts zu tun hat, wenn man an den normalen Briefkopf denkt. Und dieser Zusatz heißt, die Gemeinde ist in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Welch eine Adresse, welch eine Aussage. Und da müssen wir noch ein klein wenig drüber nachdenken, wenn man hier drüber stolpert. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wir haben uns doch so an Aussagen gewöhnt, wie Jesus lebt in der Gemeinde, nicht? Jesus ist hier unter uns. Jesus ist gegenwärtig, weil wir uns in seinem Namen versammeln. Jesus ist hier. Er hat seine Gegenwart hier zugesagt. Und das alles ist ja schon biblisch gesehen atemberaubend und toll, dass wir mit dem Schöpfer dieses Universums, dass wir mit dem Heiland der Welt, vorhin haben wir gehört von dem Fürsprecher aus dem Hebräerbrief, der uns vor dem Thron Gottes des Vaters vertritt, dass wir mit dem in so enger Kontakt sein dürfen, eine persönliche Beziehung haben dürfen, dass er das Haupt der Gemeinde ist und wir die Glieder. Das ist schon atemberaubend an sich. Aber Paulus rollt nun das Ganze nochmal von einer anderen Seite auf. Er schenkt nochmal eine andere Perspektive. Er sagt nicht nur, dass Jesus in der Gemeinde ist, sondern sagt, die Gemeinde ist in Jesus und in dem Vater. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich das ein klein wenig illustrieren, sodass das vielleicht nochmal plastischer wird und deutlicher wird. Und ich bräuchte dazu jetzt einen oder eine Freiwillige. Ihr müsst nichts sagen, ihr müsst eigentlich nur zwei Dinge tun. Ihr müsst einen Luftballon aufblasen, oder nee, ihr müsst zwei Luftballons aufblasen. Und jeweils auf diesen Luftballon einen Buchstaben schreiben. Ist jemand hier bei guter Luft, sodass er einen Luftballon oder zwei Luftballone hier aufblasen könnte? Komm, sag mir kurz deinen Namen. Wie? Hillmann, Hillmann, vielen Dank. Ich glaube, schon mal einen Applaus wert. Hillmann, vielen, vielen Dank. Nehm dir mal einen ersten Ballon raus. Ich habe auch einen Ersatzluftballon drin, falls der erste platzt. Also haben wir dann noch ein bisschen Luft, aber ich denke, das geht. Das müssen wir mal aufmachen. Alles klar. Gut, dann greif du rein. Okay. Okay, vielen Dank. Noch ein Knoten drum, ja. Ja, bei Kindergeburtstagen muss man das öfters machen. Ne? Und dann. So, jetzt möchte ich dich, Hilmann, bitten, dass du auf diesen Ballon den Buchstaben G schreibst. Ganz groß, so groß es geht. Okay, vielen Dank. Ja, genau, so. Und ich glaube, das soll illustrieren, wie wir Gemeinde so verstehen, nicht? Das ist die Gemeinde, soll eine Herzensgemeinde, soll herzlich zugehen. Und wir wissen, Jesus ist in der Gemeinde drin. So wie diese Luft jetzt in dem Ballon ist, so ist Jesus in dieser Gemeinde. Er ist da, er ist unter uns. Und jetzt bräuchte man den zweiten Luftballon. Ich halte ja so lange den ersten. Oder? Geht das so? Wenn du den auch noch aufblasen würdest. Ja. Vielen Dank, super. Und jetzt den großen Buchstaben J. Jawohl, okay. Jetzt möchte ich bitten, dass du den einen Luftballon in der einen Hand hältst und den anderen dort. So. Okay. Gut, ich glaube, man kann es so ein bisschen sehen. Das ist der Buchstabe G und hier ist J. Also bei G ist es so, dass Jesus in dem Luftballon ist, also in uns. Und jetzt würde aber Paulus sagen, Thessalonischer Brief, das ist Jesus und in Jesus ist die Gemeinde. Das heißt, die Luft, die hier drin ist, in diesem J-Luftballon, das wären wir. Das sind wir Kinder Gottes, die Gemeinde. Nicht? In Gott, in Jesus und in dem Vater. Das heißt, die Gemeinde hat ihr Dasein in Jesus. Und wisst ihr, wo das deutlich wird, dass dies eine geistliche Wahrheit ist? Als Paulus noch nicht Paulus hieß, sondern Saulus und die Gemeinde verfolgt hat und dort nach Damaskus unterwegs war, tritt ihm ja der erhöhte Herr entgegen. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, Saul, Saul, warum folgst du die Gemeinde? Nein. Er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber es ist klar, dass er die Gemeinde verfolgt. Und wisst ihr, hier haben wir ein Beispiel dafür, für diese geistliche Wahrheit, dass wir als Gemeinde in Jesus sind. Das heißt, wer die Gemeinde verfolgt, verfolgt Jesus. Das ist die geistliche Wahrheit. Und wir müssen beide Wahrheiten, dürfen wir uns zu eigen machen und Gott dafür danken. Heute ist ja Erntedankfest, Dankfest für die Einheit. Aber wir dürfen auch mal für Gemeinde danken, wie Gott das geistlich geschaffen hat. Hilmann, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Du darfst dir gerne mitnehmen, wenn du möchtest. Vielleicht hast du Verwendung dafür. Ne? Dann genau. Also, vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht bleibt es damit hängen. Mir ist es einfach wichtig geworden, dass, wenn ich selber gemerkt habe, diese zweite geistliche Wahrheit, die kommt zu kurz. Und die möchte ich neu haben. Danke, Herr, dass ich mit meinen Geschwistern, dass wir als Ortsgemeinde, dass wir generell als Gemeinde Jesu in dir sind. Und damit sind wir von dir umhüllt. Damit sind wir in dir geborgen. Damit sind wir in dir sicher. Und ihr Lieben, was wird diese Erde alles überleben, letztendlich? Gott, Gottes Wort und die Gemeinde, mehr nicht. Und in der Gemeinde sind wir. Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden, weil Gott es so geschaffen hat. Das Wesentliche von Gemeinde, was sie ihrem Wesen nach ist, ist ein Stück Himmel auf Erden. Gott hat dies geschaffen. Und das wollen wir geistlich einfach immer wieder aufnehmen. Aber die Frage ist ja dann, wenn das die geistliche Realität ist, dann ist die Frage, wie denke und rede ich eigentlich über Gemeinde, wenn Paulus die Gemeinde verfolgt und Jesus sagt, damit verfolgst du mich, dann heißt doch, wie ich über die Gemeinde rede, rede ich über Jesus. Wie ich über die Gemeinde schimpfe, schimpfe ich im Grunde über Jesus. Man muss mit Gemeinde nicht immer zufrieden sein. Und es gibt auch berechtigte Kritik an Gemeinde. Aber ich möchte auch ganz neu überlegen und ganz neu mir das aufnehmen, dass das, wie ich über Gemeinde rede, vor anderen oder auch in der Gemeinde selbst zu Geschwistern. Somit rede ich letztlich über Jesus. Das ist für mich ein guter Filter, mal zu überlegen, ist es gut so, wie ich über Gemeinde denke und rede und handle? Und jetzt kommen wir nämlich zu uns, und das macht der Paulus jetzt auch deutlich. Nachdem er deutlich gemacht hat, ihr Thessalonich, ihr seid in Gott, in Jesus und Gott, dem Vater, kommt er nun darauf zu sprechen, dass dieses Dasein in Jesus in angemessener Weise von den Kindern Gottes gelebt werden sollte. Da kommen wir jetzt ins Spiel. Und dann zeigt sich, ob Gemeinde ihrem Ausdruck nach ein Stück Himmel auf Erden ist oder ob es nicht so gut funktioniert. Und Paulus würde sagen, in Thessalonich, bei euch funktioniert es. Und das hat mit drei Dingen zu tun. Die erste Sache wollen wir hier miteinander anschauen. Die Gemeinde erlebt dann Himmel auf Erden, wenn der Glaube an Jesus gemeinsam gelebt wird. Das wäre die nächste Folie. Und Paulus schreibt es so, wir danken Gott allezeit für euch alle, gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben. Diese Übersetzung hier im Deutschen, die ist mir irgendwie hängen geblieben. Euer Werk im Glauben. Nicht. Vor allen Dingen das Wort euer, das heißt ja, es steht ja nicht dein Werk im Glauben, sondern es steht euer, oder man könnte sagen, unser Werk im Glauben. Und die Gemeinde dort, wisst ihr, die musste noch mehr zusammenhalten, als wir es meinen, dass wir es müssten. Die waren bedrängt, nicht Paulus musste sogar fliehen, damit ihm nicht nach dem Leben getrachtet wird. Musste die Gemeinde zurücklassen in Thessalonich. Dann hatten die weder ein neues Testament, gut, die hatten das alte Testament von den Juden, aber sie hatten weder neues Testament noch christliche Bücher zu Hause, noch gab es Internet und Google, wo man mal nachschlagen könnte. Die wussten wahrscheinlich noch nicht einmal, wo der Paulus sich gerade aufhält. Und ihr Glaube konnte nur gemeinsam wachsen. Und so praktizierten sie ein intensives, geselliges und geistliches Leben. Und wenn ich die Brücke zu uns schlage, wir haben heutzutage andere Möglichkeiten, weil wir noch, muss man heutzutage ein bisschen betonen, noch in Frieden und in Freiheit leben können. Und der Glaube von uns wird oft sehr privat gelebt, nicht? So sind wir auch geprägt, so bin ich auch geprägt. Mein Glaube ist mein Werk im Glauben, wie ich das lebe. Aber Paulus ist so wichtig, dass wir sagen, euer Werk im Glauben. Wir sind Kinder unserer Zeit, das Ich steht sehr stark im Vordergrund und das ist vielleicht auch gut in Abgrenzung zu früheren Zeiten, wo das nicht so möglich war. Ich möchte nicht in Südkorea und ich möchte auch nicht in China leben, da habe ich immer Angst, da bin ich nur eine Nummer, ihr Lieben. Und wenn ich Olympia gucke und schaue mir die Sportler an, denke ich, sie sehen alle gleich aus. Wenn ich da Fußball gucke und die wechseln wieder zwei Chinesen, nichts gegen dieses Land und gegen die Leute, aber dann denke ich immer, das ist alles gleich. Da spielt der Individualismus keine große Rolle, nicht? Da geht es nur ums Kollektiv immer. Und dann können wir dankbar sein, dass wir diesen Individualismus bei uns haben, aber ihr Lieben, ist der nicht bei uns ein gutes Stück überzogen? Und das Ego viel zu groß aufgeblasen. Mein Glaube. Und ich lebe halt mein Glauben so, wie ich das will. Und dann gehe ich halt in die Gemeinde, wann es mir gut ist. Und nicht, wann es für die Geschwister gut wäre, dass ich da bin. Dann gehe ich halt zum Abendmahl, wenn ich denke, jetzt wäre es für meine Beziehung zu Gott wieder gut. Aber das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Ich mache daraus ein Werk meines Glaubens. Und Paulus würde sagen, das ist ein Werk eures Glaubens. Dann müsst ihr zusammenkommen dabei sein. Wir müssen diese Spannung haben in der Gemeinde, dass der Einzelne die Freiheit hat, seinen Glauben persönlich leben zu dürfen. Ich habe mittlerweile auch, wisst ihr, habe ich darunter gelitten, dass ich keine geistliche Prägung, christliche Prägung in meinem Elternhaus hatte. Ich habe eine gute Kindheit gehabt, keine Frage, aber keine geistliche Prägung. Ich habe immer ein Defizit empfunden. Ich bin heutzutage manchmal froh, dass ich das nicht hatte. Wisst ihr warum? Weil ich im Laufe meiner Pastorentätigkeit so viele Christen kennengelernt habe, die so zwanghaftes Christenleben mussten in ihren Familien, ihr Leben. Und die entweder nur radikal ausbrechen konnten und dann den eigenen Glauben finden konnten oder halt dann einfach nur in der Spur blieben, aber nicht glücklich wurden, nicht gesund sich entwickelt haben im Glauben. Von daher brauchen wir diese Freiheit des Individuums auch im Glaubensleben. Aber diese Freiheit des Individuums, wir müssen immer darauf achten, dass es nicht auf Kosten des gemeinschaftlichen Glaubens geht. Und es ist auch eine große Gefahr, eben in unserer Kultur. Es muss euer Werk im Glauben sein, damit Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden bleibt. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, den Paulus hier anspricht. Wenn die Liebe Jesu wirklich praktiziert wird. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, gedenken euer in unserem Gebet, denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, nicht nur an das Werk eures Glaubens, sondern auch an die Arbeit, an eure Arbeit in der Liebe. Wenn ihr über Liebe nachdenkt oder Liebe empfindet, habt ihr das schon mal in Verbindung gebracht mit Arbeit? Also mir fallen da andere Begriffe ein. Emotionen, Gefühle, Kribbeln, Schmetterlinge im Bauch. Schön ist miteinander. Also mir fallen ganz andere Begriffe ein wie Arbeit. Also Arbeit bringe ich mit Liebe. Wie geht's euch? Oder seht ihr da keine Spannung in diesem Begriff? Und Paulus spricht aber nicht von einer Liebe der Gefühle, bei dem einem es warm ums Herz wird. Paulus spricht auch nicht von Emotionen, die so schnell hochkommen können und mit heißer Flamme brennen. Er spricht auch nicht von Sympathie und Zuneigung. Obwohl wir das haben dürfen, klar. Aber er spricht von einer Liebe, die übernatürlich ist, die der natürliche Mensch nicht in sich selbst trägt, die nur Kinder Gottes in sich tragen, weil diese Liebe durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen ist. Und sie zeigt sich in seiner ganzen Größe und in seiner ganzen Tiefe in der Person Jesu Christi. Und dort zutiefst und am größten am Kreuz von Golgatha. Paulus spricht von der Agape-Liebe. Die ist Jesus zu eigen, diese selbstlose Liebe. Das ist eine Liebe, die sich vom Selbst lösen kann. Nichts anderes hat Gott getan in Jesus Christus nicht. Bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er hätte allen Grund gehabt, sich bedienen zu lassen. Was der Sohn Gottes, der auf die Erde kommt, mein Lieber, wenn einer das Recht hätte, sich bedienen lassen zu dürfen, dann er. Aber er sagt, nein, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich löse mich von meinem Selbst. Ich verlasse die Herrlichkeit vom Vater, um euch Gutes zu tun, um euch aufzurichten, um euch das Heil zu schenken. Und ihr Lieben, wisst ihr, in dieser Spur müssen wir Jesus nachfolgen. Dass wir lernen, uns von unserem Selbst ein Stück weit zu lösen, damit ein anderer groß werden kann in der Gemeinde. Und das ist eine große Herausforderung in unserer Kultur, wo das Ich wieder so stark in mir verhaftet ist und nach seinem Recht, nach seiner Bedürfnisbefriedigung fragt. Da haben wir eine echte Herausforderung. Ich möchte uns deshalb mal ganz provokante Fragen stellen, einfach zum Nachdenken und zum Überlegen, dass wir mal in eine andere Spur kommen. Wo sollte ich meinen Ehrgeiz, weiterzukommen, zurückstellen? Ich bin nicht gegen Ehrgeiz. Ich finde es toll, wenn wir als Christen Ehrgeiz entwickeln, um weiterkommen zu wollen. Aber die Liebe, mit der wir arbeiten sollen, damit die Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden wird, diese Liebe verlangt von uns, dass ich vielleicht mal meinen Ehrgeiz, weiterzukommen, voranzukommen, zurückstelle, damit ein anderer weiterkommt, vorankommt, höher kommt. Wo sollte ich meine Selbstbezogenheit ein Stück weit aufgeben, in Klammer, ohne Angst zu haben, dass ich zu kurz komme, weil Jesus doch für mich sorgt? Wo sollte ich meine Selbstbezogenheit ein Stück weit aufgeben, um andere zu versorgen, die es brauchen. Um damit der Liebe Christi Raum zu geben. Wisst ihr? Darum geht es. Die Gemeinde wird ein Stück Himmel auf Erden, wenn ich der Liebe Christi Raum gebe. Und da kann jeder von uns ein Stück dazu beitragen. Immer wieder. Das sind wir gefragt, nicht? Oder wo sollte ich mich hinten anstellen mit dem, was mir wichtig ist, um andere wichtig zu nehmen in dem, was sie brauchen. Sei es an Zeit, sei es an Kraft, ein Gespräch oder einfach mal ein gutes Wort. Der Liebe Christi Raum geben, damit die Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden wird. Ein dritter Punkt, den Paulus hier noch anspricht. Gemeinde ist dann ein Stück Himmel auf Erden, wenn wir, das ist uns auch noch unsere dritte Aufgabe, wenn uns die Hoffnung auf die Jesu Wiederkunft beflügelt oder wenn die Hoffnung auf das Kommen Jesu da ist, präsent ist unter uns. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, spricht sie meistens von einer Person oder verknüpft es mit einer Person, mit Gott selbst oder mit Jesus Christus. Ich nenne euch ein Beispiel, 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und jetzt kommt es, genau, zu einer lebendigen Hoffnung. Und da kommt nochmal ein schöner Nachsatz, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also der Petrus tut diese begründete Hoffnung, die wir haben, er tut die einrahmen. Er sagt zum Beispiel, also er sagt, diese Hoffnung, die wir haben dürfen, die ist geboren oder die entwickelt sich daraus, dass Gott mit uns barmherzig ist. Wenn ich in mein Leben reinschaue, muss ich sagen, das stimmt, Herr, ich danke dir. Die Hoffnung, die ich für mein Leben habe und für das Leben hinaus, die liegt darin gegründet, dass du mit mir barmherzig umgehst. Und die Begründung noch, und dass die Hoffnung tatsächlich nicht nur so ein Hirngespinst ist, sondern dass sie Tatsachen hat, schreibt Petrus hier, dass sie durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gegründet ist oder begründet ist. Merkt ihr, wie hoffnungsvolle Leute wir sein können und dürfen oder sollten? Gott geht mit dir und mir barmherzig um. Wow, welch eine Hoffnung darf sich daraus entwickeln, wo du selbst mit dir unzufrieden bist oder dich selbst verneinst, haben wir vorhin im Liedtext irgendwo gesungen. Und das Ganze hat Hand und Fuß, weil Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Das heißt, unsere Hoffnung fußt auf der Barmherzigkeit und auf der Auferstehungskraft Jesu. Und der Paulus schreibt hier eben, wir gedenken an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn die Hoffnung in der Gemeinde lebt, dann kann die Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden werden. Warum? Weil wir eine andere Perspektive haben. Wir haben dann diese Perspektive, dass Jesus Christus einmal kommt und er kommt für uns als Kinder Gottes nicht als Richter, sondern als Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, schreibt Paulus. Und von dort wird kommen Jesus als Retter für die Gemeinde und nicht als Richter. Und wenn wir diese Hoffnung in Jesus haben, das heißt der Zustand, wie es mir geht, wie es euch geht, wie es der Gemeinde geht, wir sind nicht verdammt, dass es so bleiben muss. Die Hoffnung kann uns Kraft geben, kann uns die Perspektive geben, dass sich was ändern kann. In deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Gemeindeleben. Ich kürze es mal so ab, weil wir diese begründete Hoffnung haben, dürfen wir immer AWG sagen. Wisst ihr, was es heißt? AWG, alles wird gut. AWG, nicht? In Geduld auf diese Hoffnung ausgerichtet sein, schreibt Paulus hier. Also wir sind auch in Geduld gefragt, keine Frage, nicht? Geduld heißt auch manchmal unter schwerem Bleiben. Aber trotzdem, die Hoffnung gibt uns die Kraft, das auszuhalten. Und das brauchen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles gut, AWG für dich. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles AWG für deine, für unsere Gemeinde. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles AWG für den ganzen Leib Jesu. Die universale Gemeinde. Okay, wir sind in einem großen Vorteil als Kinder Gottes, wenn die Aussicht auf die Hoffnung Jesu uns beflügelt. Jetzt zum Schluss möchte ich alles noch einmal zusammenfassen mit dem nächsten Bild. Wann ist also die Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden? Und das erste ist Evangelium pur. Gott hat dafür gesorgt, weil wir in Gott unser Dasein haben. Weil Jesus nicht nur unter uns ist, sondern wir sind in Jesus. Das ist die geistliche Wahrheit. Das heißt, eine einzelne Gemeinde, wie in Heidelberg oder ihr, das kann den Bach runtergehen. Wir kommen in Heidelberg ja selber aus einer großen Krise vor 4 Jahren, nicht? Aber diese geistliche Wahrheit bleibt. Wir sind in Jesus. Und deshalb bleiben wir ein Stück Himmel auf Erden, auch wenn es vielleicht gemeindeintern gerade ganz, ganz anders aussieht. Das ist die geistliche Wahrheit. Und die ist real und die bleibt. Aber jetzt können wir etwas tun, um diese geistige Wahrheit zu unterfüttern und ihr Ausdruck zu verleihen. Und da sagt der Paulus, dann nehmt an der Gemeinde in Thessalonich, würde ich jetzt sagen, orientiert euch daran. Und die Gemeinde, unsere und eure, bleibt dann ein Stück Himmel auf Erden und entwickelt sich dazu, wenn der Glaube an Jesus gemeinsam gelebt wird. Nicht privat gelebt wird, gemeinsam. Wenn die Liebe Jesu, die von sich selbst wegsehen kann, den anderen im Blickfeld hat, ihm Gutes tut, gemeinsam praktiziert wird. Und wenn die Hoffnung auf Jesus unsere Kraftquelle ist, die uns beflügelt, dran zu bleiben, in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten des Gemeindealltags. Ich möchte es gerne zubieten mit einem allerletzten, weil das der Paulus ja hier noch so auffasst, mit der letzten Folie. Ganz in der Mitte heißt es da, schreibt er, wir, also dieses Dreamteam aus Paulus, Silvanus und Timotheus, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Heute ist Erntedankfest. Heute ist Dank für die Einheit unseres Landes. Lasst uns vielleicht auch einfach mal danken für Gemeinde. Nicht? So wie der Paulus hier auch tut. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Und gleichzeitig, wir gedenken euer in unserem Gebet. Das ist wieder die Fürbitte, nicht? Das möchte ich euch gerne einfach mitgeben. Vielleicht jetzt einfach erstmal in eine Zeit der persönlichen Stille. Wofür könnte ich heute Morgen Gott danken, wenn ich an meine Geschwister denke, wenn ich an Gemeinde denke? Oder wenn ich an Gott denke, der diese geistliche Wahrheit geschaffen hat, Gemeinde ist erstmal ein Stück Himmel auf Erden. Und wofür müsste ich beten? Was legt dir gerade auf dem Herzen, wo du sagst, dafür müssten wir vor Gott beten, dass sich das ändert in mir, unter uns, in der Gemeinde, damit es mehr ein Stück Himmel auf Erden wird. Ich möchte euch einfach entlassen in einen Moment der Stille. Ich denke immer, dass Gottes Geist zu euch spricht, wenn man sein Wort miteinander drüber redet und auslegt. Und Gott hat dann zu euch gesprochen, hat euer Herz bewegt, hoffe ich. Und das, was er bewegt hat, das gebt ihm jetzt zurück, indem ihr mit ihm in einem Gebet spricht. Es kann laut, es kann leise sein. Ich werde dann noch ein Schlussgebet sprechen. Nehmen wir uns Zeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Lieber Herr, heute sind wir eingeladen zu einem Tag des Dankens. Des Dankens, was du aus der Schöpfung immer wieder schenkst. Des Dankens, was du aus unserem Land gemacht hast mit der Wiedervereinigung. Und wir sind eingeladen, durch dein Wort heute Morgen zu danken für Gemeinde. Du weißt, wie es in jedem Einzelnen da aussieht, wo es ihm leicht oder schwer fällt, über Gemeinde zu danken. Aber Herr, dann schenk uns neu diese Perspektive, dass Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist, weil du bei uns bist und weil wir in dir sind. Und Herr, lass es uns Ansporn sein, durch Glaube, Liebe und Hoffnung, dass wir ganz in kleinen Dingen und größeren Dingen dazu beitragen, dass auch unsere Gemeinde ein Stück Himmel, das vermehrt, sich vermehrt, verstärkt oder vertieft. Darum bitte ich dich für die Geschwister hier im Bruchsal. Ich bitte dich auch für die ganzen Gemeinden weltweit, weil wir das alle brauchen, Herr. Und die Sehnsucht haben, dass unsere Gemeinde, in die du uns gestellt hast, ein Stück Himmel vermehrt.